Im Uhrenmarkt, da liefern sich traditionelle Anbieter wie Rolex einen heftigen Wettstreit um Marktanteile und Umsatz, auch mit Tech-Firmen wie Apple, die mit Angeboten wie der Apple Watch in den vergangenen Jahren ebenfalls viele Kundinnen und Kunden im Uhrengeschäft gewonnen haben. Doch wer führt in dem Geschäft eigentlich? Rolex oder Apple? Und wie geht es weiter im Uhrenmarkt? Darüber spreche ich mit dem Wirtschaftsjournalisten und Uhrenexperten Marcel Speiser. Mein Name ist Tim Höfinghoff und wir sind Handelszeitung Insights. Hallo Marcel.
Hi Tim.
Wir reden heute über Uhren. Ich schaue an dein Gelenk. Du, da sehe ich jetzt auch eher was Traditionelles, was sich bewegt, Uhrwerk etc. und nichts Neumodisches.
Nein.
Ein kleines Gadget. Also du bist auch kein Fan von Smartwatches oder hast du vielleicht welche und trägst sie heute einfach nicht?
Nein, ich habe keine. Ich bin eigentlich eher Fan von mechanischen Uhren, Schweizer Uhren oder auch deutschen. Das ist okay. Traditionelles Uhrmacherhandwerk. Aber ich finde Smartwatches schon sehr faszinierend, was die alles können, wie sie den Markt erobert haben. Und ich habe meiner Tochter eine Apple Watch gekauft.
Ja, die Kinder lieben das natürlich. Das ist natürlich auch ein spannendes Gadget. Ich muss auch sagen, manchmal bin ich ein bisschen neidisch, weil ich das Gefühl habe, die können dann doch einige Dinge, die ich auch gerne hätte. Also was können die alles? Blutdruck messen, Bewegungssensor, telefonieren, E-Mails zeigen. Das kann meine Uhr, die ich... ja, auch sehr liebe, aber die auch mechanisch unterwegs ist natürlich nicht, aber gut. Aber wenn wir mal ein bisschen über das Geschäft jetzt mehr reden und nicht, was uns selber so ein bisschen gut gefällt oder weniger gut gefällt, was verkauft sich eigentlich besser heutzutage? Diese traditionellen Schweizer Uhren oder auch aus anderen Ländern oder sind es doch diese etwas neueren Tech-Wearables aus Silicon Valley oder aus USA von Apple?
Die Antwort ist einfach. Es sind ganz klar die Wearables, also die Smartwatches. Die haben 2015 kam die Apple Watch auf den Markt. Das hat ziemlich alles verändert. Andere Smartwatches gab es schon 2-3 Jahre früher von Huawei oder Samsung. Und wenn wir die Stückzahlen anschauen, dann haben die Smartwatches die Schweizer Uhren um Längen verdrängt.
Also es ist schon seit vielen Jahren ein Wettstreit um, ja, ein Wettrennen von traditioneller Uhrmacherei, made in Switzerland vor allem auch, gegenüber, ja, neuartiger Computerfirmen, oder?
Ja, es ist der Kampf ums Handgelenk, wenn du so willst. Die meisten tragen ja eine Uhr aufs Mal, vielleicht haben sie zwei, aber ganz, ganz wenige tragen ich sage jetzt rechts die Apple Watch und links die mechanische Uhr, das sieht man eigentlich nicht. Das ist ein Entweder-Oder. Und da sind die Stückzahlen halt relevant, das ist so, ja.
Und bei den Umsätzen, wer liegt da vorne?
Umsätze generell, Smartwatches versus Schweizer Uhrenindustrie, sind natürlich auch die Smartwatches vorne. Aber wenn du auf die einzelnen Marken runtergehst, dann ist... Im laufenden Jahr holt sich Rolex die Krone der größten, also umsatzstärksten Uhrenmarke wieder von Apple zurück.
Das heißt, es könnte so sein, die Zahlen sind noch nicht final.
Aber natürlich nicht.
Rolex hängt Apple ab, kann man das so sagen?
Abhängen ist schon etwas viel gesagt, aber wir sprechen davon, dass Apple wahrscheinlich etwas weniger als 15 Milliarden Umsatz macht mit Smartwatches. Das sind Schätzungen. Die werden nicht
für dieses Jahr.
Im laufenden Jahr, genau. Und das ist etwas weniger als 2023. Rolex hingegen wird etwas mehr als 15 Milliarden Umsatz machen, Schätzungen. Und damit wäre dann die Hackordnung wiederhergestellt, wie sie sein soll.
Wenn wir schon über Preise reden, was kostet so eine durchschnittliche Smartwatch, jetzt made by Apple oder auch von anderen, was kostet eine typische Rolex?
Ja, das sind große Preisunterschiede. Apple hat, habe ich jetzt gerade kürzlich Zahlen gesehen, der Durchschnittspreis von Apple, da gibt es ja Modelle von 250 bis ungefähr 900 Franken. Also der Durchschnittspreis liegt bei 420 Franken.
Da gibt es noch keine Rolex.
Da kriegst du noch nicht mal ein Armband bei Rolex, ja. Rolex liegt bei leicht über 12.000 Franken.
Das ist ein großer Unterschied. Wenn wir nochmal so die Makroperspektive einnehmen, wie geht es weiter langfristig? Glaubst du, dass Apple jetzt schnell wieder zur alter Stärke zurückfinden wird und die so traditionelle Anbieter wie Rolex da wieder zurückweist.
Ich könnte mir durchaus vorstellen, dass Apple den Umsatz deutlich steigern kann. In wenigen Wochen wird erwartet, dass die Apple Watch 10, also die 10. Variante kommt. Mhm. Vielleicht heißt sie dann auch wie beim iPhone X, das weiß man nicht. Traditionell geben Neulancierungen Apple erheblichen Schwung. Das Ganze vor dem Weihnachtsgeschäft, das ist so halt ein beliebtes Weihnachtsgeschenk. Und da könnte ich mir vorstellen, dass dann im 25 mal das Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen Apple und Rolex wieder enger wird. Vielleicht sogar mit leichten Vorteilen für Apple.
Wenn wir gerade bei Apple sind, was machen die gut in Sachen Uhren und was machen die weniger gut in Sachen Uhren?
Sie machen das gut, was sie eigentlich in jedem Geschäft gut machen. Wenn wir von Apple sprechen, sie haben ein Design, das sehr ansprechend ist. Sie haben eine Funktionalität, die, wie man auf Schweizerdeutsch sagt, verhebt. Also das sind einfach gute Produkte mit guter Software drauf, leicht zu bedienen und etwas fancy. Sie haben auch, großer Vorteil von Apple, so ein eigenes Ökosystem gebildet, wo halt das Handy versteht sich mit der Uhr und mit den Kopfhörern und mit den Notebooks und alles da. Das funktioniert wunderbar zusammen.
Und wenn wir mal kurz zurückschauen, du hast gerade schon erwähnt, bald kommt die 10. Ausgabe sozusagen. Was hat die erste gekonnt? Was die zweite, die dritte, die vierte? Gab es da riesige Technologiesprünge oder haben die sich nur unterschieden in Farbe und Optik vielleicht? Oder haben die wirklich dann plötzlich ganz neue Sachen gehabt?
Es gab schon gewisse Technologiesprünge, aber es ist ähnlich wie beim Handy. Als das iPhone kam, haben alle gestaunt, dass das keine Tasten hat. Und jetzt sind wir noch in einem ähnlichen Stadium. Natürlich ist die Kamera besser, es ist viel schneller, es hat mehr Speicher, es hat tollere Farben, whatever. Mhm. Aber es ist plus minus das gleiche Gerät. Mhm. Bei der Watch ist es ähnlich. Da vielleicht Apple hat zunehmend mehr Sensoren integriert. Also die letzten beiden Modelle haben jetzt auch Blutdruckmessung drin.
Und Beschleunigungssensor.
Das hatten sie schon immer.
Okay, das ist neu.
Also vielleicht die erste nicht. Boah, will ich mich nicht auf die erste rauslassen. Aber
das hat ja, alter Hut, okay.
Das ist das Ding, wo du dann halt messen kannst, Velofahren, joggen, gehen, whatever. Und dafür braucht es den Beschleunigungssensor, was neu ist. Und da hast du recht, vielleicht auch der Beschleunigungssensor, Sturzerkennung.
Die Lageerkennung.
Genau.
Der also Lagesensor.
Wenn ich sage jetzt, meine Mutter umfallen sollte zu Hause und nicht mehr in der Lage ist, zum Telefon zu greifen, dann würde sich die Uhr melden und entweder mich anrufen oder direkt den Notdienst automatisch.
Diese Folge wird von Schroders Schweiz präsentiert. Schroders ist einer der ersten Vermögensverwalter, der in seinen Portfolios auch Naturrisiken berücksichtigt. Was der Schutz unserer Natur mit Geldanlage zu tun hat, erfahren Sie auf schroders.ch.
Was sind denn so Features, die wir in dieser Smartwatch-Branche jetzt sehen, in nächster Zeit, die kommen werden?
Das große Ding ist die Blutzuckermessung. Das will noch niemandem gelingen. Daran arbeiten aber viele und das wäre für Diabetiker ein großes Ding, wenn das gelingen könnte und die Uhr sich dann halt meldet, wenn du Insulin brauchst. Ansonsten sehe ich jetzt keine fundamentalen Schritte, die uns
wahnsinnig... Das heißt, die Apple Watch 10 wird noch viel schöner, aber nicht grandios anders als die Version vorher.
Vielleicht hat Tim Cook eine Überraschung für uns parat, der Apple-Chef. Ja. Aber alles, was man bisher hört, nein.
Und diese Ringe, die ich jetzt überall sehe, die können ja auch viel messen. Brauche ich dann so eine Smartwatch gar nicht mehr?
Das ist dann letztlich Geschmackssache, würde ich sagen. Also ich bin einer, der das Handy immer noch sehr schätzt. Es gibt andere, die das Handy schon fast durch die Smartwatch ersetzt haben. Die Ringe, die können messen, was eine Smartwatch auch messen kann. Blutdruck. Aber
keine E-Mails anzeigen.
Also Displays haben sie nicht, aber sie sind dann natürlich auch mit dem Handy gekoppelt und können dann schon Dinge zeigen, weiß nicht, dass du dich vielleicht etwas erholst, dass dein Cholesterin irgendwann am Arsch ist oder was auch immer. Das gelingt ihnen schon. Und sie sind halt etwas unauffälliger. Smartwatches sind in der Tendenz groß.
Und müssen dauernd geladen werden.
Ja, die Ringe müssen aber auch geladen werden, ja, das ist so.
Jetzt nochmal zurück wieder in den Uhrenmarkt. Die Rolex, die muss ich ja nicht aufladen mit einem Akku. Führ uns ein bisschen durch die Historie. Also, was machen die gut? Das ist ja schon ein sehr traditionsreicher Anbieter und was haben die für Vorteile sich erarbeiten können in den vielen Jahren, in denen sie schon am Markt sind?
Es sind tatsächlich viele Jahre, über 100 Jahre am Markt. Das große Ding von Rolex in meinen Augen ist, dass sie es über die Jahre geschafft haben, sich wirklich als Luxusmarke zu positionieren, obwohl sie eigentlich eine industrielle Menge an Uhren produzieren. Schätzungen sagen, dass Rolex ungefähr 1,2 Millionen Uhren herstellt pro Jahr. Das ist ein Vielfaches dessen, was andere berühmte, teure Schweizer Marken machen. Du hast also eigentlich eine industrielle Produktion, höchstes Niveau, klar, aber industrielle Produktion und trotzdem dieses Flair von Luxus, was eigentlich eher selten handgemacht
etc. Warum sind die so teuer? Sind die Einzelteile so extrem teuer in der Herstellung und der Produktion? Sind da Dinge verbaut, die einfach sehr viel teurer sind? Oder liegt es daran, dass das Angebot vielleicht auch aus Marketinggründen verknappt wird und deshalb die Preise sehr stark steigen? Oder weil es einfach ein Brand ist, den viele Leute gerne haben möchten? Oder was macht diese Marke so wertvoll und so teuer?
Ich glaube, es ist in erster Linie die Marke, mit der gelingt es, Preise durchzusetzen am Markt, die sonst nicht möglich wären. Die Qualität ist, das muss man wirklich sagen, bei Rolex allererste Güte. Sie profitieren davon, dass es ihnen gelungen ist, sich wie als Synonym für eine Luxusuhr zu positionieren. Obwohl, das ist ja auch, wenn du sagst 12.000, das ist der Durchschnittspreis einer Rolex, ist viel Geld. Die meisten anderen immer wieder genannten Schweizer Uhrenmarken, Patek Philippe oder Marbiguet, sind viel teurer. Also so wenn du denkst, in der Pyramide der Schweizer Uhren, da ist Rolex in der oberen Mittelklasse.
Du Marcel, die Marke wurde ja gegründet vom deutschen Auswanderer Hans Wilsdorf, der in die Schweiz gekommen ist. Wie hat er das denn geschafft, diesen Erfolg zu begründen?
Also zunächst, Hans Wilsdorf war ein Deutscher. Lustigerweise wurde die Firma aber nicht in der Schweiz gegründet, sondern in London, wo er zusammen mit einem Compagnon war. Die kam dann erst später in die Schweiz, nach Biel und Genf. Ich glaube, der entscheidende Schritt gelang in den 50er Jahren, als Wilsdorf begonnen hat, damit seine Uhren berühmten Persönlichkeiten zu schenken und mit diesen zu werben. Da gibt es diese berühmte britische Schwimmerin, die als erste den Ärmelkanal durchquert hat.
Okay.
Die hatte eine Rolex am Arm, eine Oyster, wasserdicht, erste Taucheruhr etc. Das hat Riesenaufsehen gebracht. Ja, letztlich ist es Marketing. Und was man auch nicht vergessen darf, bis weit, wirklich weit ins 20. Jahrhundert hinein war Rolex klein. Da gab es Marken, Junghans beispielsweise, Deutsch, Omega aus der Schweiz, die waren um ein Vielfaches größer als Rolex. Die blieben dann eher, natürlich wachsen auch die ein bisschen, aber Rolex hat sie dann halt wirklich von hinten her überholt.
Und die Krone als Markenzeichen, die war immer dabei.
Die waren nicht von Anfang an dabei, aber sehr früh, ja.
Jetzt haben wir gerade bei Apple gesprochen über die erste, die zweite, die neunte, die jetzt bald die zehnte Uhr. Mhm. Gibt es da auch so Meilensteine bei Rolex, wo man sagen könnte, das waren so Besonderheiten, die viele Menschen überzeugt haben, bei der Marke zu bleiben?
Also die eine Besonderheit ist, dass der Rolex sehr wenige Modelle pflegt und eigentlich immer die gleichen, wenn du so willst. Da gibt es die Taucheruhren, das sind eigentlich alles Sportuhren, das muss man auch festhalten, fast alles Sportuhren. Sie bleiben sich sehr treu, sie verändern, wenn sie zum Beispiel die Submariner, wahrscheinlich die berühmteste Uhr von Rolex, die bringen sie immer mal wieder neu. Da musst du aber schon ein Experte sein und mit der Lupe ausgestattet, um dann die Details zu sehen, die sie tatsächlich verändert haben.
Okay.
Und das ist auch beim zweiten Modell, der Daytona. Das ist die Stoppuhr am Handgelenk für Autorennen erfunden. Da ist es auch so, die gibt es seit den 70er Jahren mehr oder weniger unverändert.
Diese Folge wird von Schroder Schweiz unterstützt. Wie Schroders Nachhaltigkeit in seinem Investmentprozess integriert und Fortschritte misst, erfahren Sie unter schroders.ch.
Du, im vergangenen Jahr hat Rolex auch Schlagzeilen gemacht, ziemlich genau vor einem Jahr war das, im Herbst, als es den Uhren- und Schmuckhersteller Bucherer übernommen hat. Da hat man sich als Laie schon gefragt, warum kauft jetzt diese Luxusmarke, diese Uhrenmarke, die ja sehr gut etabliert ist, diese Läden auf? Rolex kann doch auch, konnte vorher schon seine Uhren gut verkaufen. Wofür brauchte es diese Übernahme dieses Schmuckanbieters, den man ja so aus den Straßen kennt und geht am Schaufenster vorbei? Ja.
Bucherer ist der, zumindest in der westlichen Welt, der größte Uhren- und Schmuckhändler der Welt. Das kam tatsächlich überraschend, weil Rolex bisher genau eine Boutique in Genf hatte und jetzt zum einem der größten und wichtigsten Uhrenhändler der Welt wurde. Die beiden Unternehmen pflegten sehr, sehr enge Beziehungen und auch der verstorbene Patron von Bucherer pflegte enge Beziehungen noch mit Hans Wilsdorf und danach mit seinen Nachfolgern. Also die Firmen waren sozusagen verbrüdert oder verschwestert haben sich gegenseitig groß gemacht.
Also Rolex brauchte nicht mehr Läden sozusagen, um seine Uhren zu verkaufen.
Rolex musste aber sicherstellen, dass seine Distribution, die in der westlichen Welt von Bucherer abhängig ist, dass die erhalten bleibt. Mhm. Und da haben sie Gelegenheit gehabt, zuzugreifen. Geld haben sie genug und haben es getan. Ja.
Jörg Bucherer, der ist ja kurz nach dem Verkauf, dann mit 87 Jahren dann noch verstorben, im Winter 23. Mhm. Er hatte keine Kinder. War das vielleicht auch ein Grund, warum er dann den Verkauf wagte und sagte, ich möchte mein Unternehmen, was ja, glaube ich, über 130 Jahre oder 135 Jahren existierte, in eine neue Hände geben?
Ganz, das hat er auch immer so begründet, dass er keine eigenen Nachkommen hätte und das genau aus diesem Grund in eine Form oder in eine Organisation geben möchte oder verkaufen, die halt eine Stabilität garantiert für sein Ladennetz, für seine Mitarbeitenden. Stabiler als Rolex kannst du in diesem Markt nicht argumentieren.
Aber was sind die Konsequenzen? Was hat sich jetzt in dem Jahr geändert? Gibt es jetzt in den Schaufensterauslagen von Bucherer mehr Rolex zu sehen oder konnte dadurch Rolex dann auch, wie du anfangs auch schon gesagt hast, seinen Umsatzanteil auch erhöhen, weil es jetzt mehr Präsenz hat? Oder was hat dem Unternehmen das jetzt gebracht, dass Rolex Bucherer übernommen hat?
Ja, es gibt offensichtliche Dinge, wie sie haben jetzt Kontrolle über die eigene Distribution, was sicher ein Vorteil ist. Sie sparen auch Geld damit natürlich, weil das jetzt in-house ist. Verändert hat sich erstaunlich wenig noch. Es gibt einzelne Retailer, also andere Rolex-Retailer-Händler, die klagen, sie bekämen nicht mehr so viel Ware.
Die ist jetzt bei Bucherer.
Das weiß man nicht, ist zu vermuten. Aber andere Bucherer hat ja nicht nur Rolex verkauft, sondern ein breites Portfolio von Marken. Und diese Marken
sind... Das bleibt ja auch so.
Das bleibt so. Und die Marken sind nach wie vor sehr, sehr happy mit Bucherer, auch unter der neuen Führung oder den neuen Besitzern. Ja.
Jetzt hast du mir auch oft schon in früheren Podcasts zum Thema Uhren erzählt, dass der Secondhand-Markt auch bei Rolex super wichtig sei. Mhm. Warum ist das so weiterhin oder wird das Geschäft jetzt weniger wichtig werden?
Also das eine sind die Preise, die sind in den letzten, das sind schon fast 3 Jahre, ziemlich stark zurückgekommen. Aber der Markt bleibt wichtig. Es gibt Schätzungen, dass der Secondhand-Markt für Uhren plus minus gleich groß ist wie der Markt für neue Uhren. Und aus der Schweiz heraus werden knapp 30 Milliarden Uhren exportiert jedes Jahr. Also da hast du das nochmal 30 drauf. Das natürlich dann in andere Kanäle geht. Rolex hat aber vor 2,5 Jahren plus minus angefangen, die eigenen Secondhand-Uhren zu zertifizieren, als Originale zu klassifizieren.
Dass man keine Fälschung angedreht bekommt.
Genau. Rolex ist das meist gefälschte Produkt auf der Welt. Und mit diesem Zertifizierungsprogramm, das sie selbst machen, haben sie auch Kontrolle über diesen Markt. Und für eine Marke wie Rolex, aber auch andere, sagen wir Chanel oder Louis Vuitton, ist es relevant, dass die Preise auf dem Neumarkt und auf dem Secondhand-Markt mehr oder weniger parallel liegen. Das gibt ihnen eine gewisse Legitimation zu sagen, 12'000 Franken für eine Uhr ist nicht Konsum, sondern Investition.
Wertanlage.
Du kannst es wieder fürs Gleiche oder für mehr verkaufen.
Ja, du bist ja viel auf diesen Portalen, auf diesen Secondhand-Uhrenportalen unterwegs. Gibt es da auch eine große Nachfrage für alte Apple Watches oder ist das eher ein kleiner Markt?
Wenn ich schaue, zum Beispiel bei der größten Plattform, das ist Chrono24, da hast du unter dem Stichwort Apple aktuell 12 Uhren, die da angeboten werden.
Schau gerade mal auf dein Handy, du hast es da offen.
Sag mal, eben, 12.
12?
12.
Weltweit? Oder Schweiz?
Nein, nicht Schweiz, global.
Global.
Also die Plattform ist global, wird vor allem in Europa genutzt,
ja.
Aber es sind 12.
12 Apple Watches, gebrauchte.
12 Uhren mit dem Stichwort Apple. Es gibt auch noch eine Swatch, die mal für Apple hergestellt wurde. Also wenig. Mhm. Wenn du nach Rolex suchst, bekommst du über 100'000 Uhren angeboten. Also ich glaube, es ist wie bei den E-Autos momentan. Die sind zwar einigermaßen beliebt, aber bei Occasionshändlern verhasst, weil sie nicht mehr verkauft werden. Das ist der Technologiefortschritt, dass du halt mit dem E-Auto vor 3 Jahren hast du eine abgefahrene Batterie, eine Software, die nicht auf der Höhe ist. Das ist schwieriger zu verkaufen. Und bei den Smartwatches ist es gleich. Das ist ein Gebrauchsgegenstand. Der ist dann eher Elektroschrott als etwas, das du dem Sohn oder der Tochter vererben magst.
Marcel, danke dir für deine Insights zum Uhrenmarkt. Deine Analysen, die erscheinen ja nicht nur bei der Handelszeitung, sondern auch beim Blick beispielsweise. Überall hier bei Ringier Medienschweiz ist man gut informiert zu dem Thema. Wenn ihr Fragen oder Themenideen für unseren Podcast habt, dann schreibt uns doch an podcast@handelszeitung.ch. Ich sage es nochmal schnell, podcast@handelszeitung.ch. Wir freuen uns, wenn ihr uns schreibt und noch mehr freuen wir uns, wenn ihr uns abonniert. Sei es bei Spotify, Apple oder wo auch immer ihr uns zuhört. Bleibt gesund. Danke dir, Marcel. Bis zum nächsten Mal. Ciao.
Ciao, Tim.